Und was müssen das für schlimme Menschen sein in den Gemeinden in Kreta? Was müssen das für schlimme Menschen sein? Lieblose Opas, besoffene Omas, Rabenmütter, triebgesteuerte Männer und korrupte Mitarbeiter. Was müssen das für schlimme Menschen gewesen sein, dass ihnen das schreibt, was wir heute miteinander lesen? Die Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Das hat der Paulus schon in Kapitel 1, Vers 12 zitiert. Das hat ein Kreter selbst über seine Landleute gesagt. Schlimme, auserwählte Kinder Gottes. Was kann man da tun? Paulus sagt dem Titus in Kapitel 2, Vers 1, was er tun soll. Du aber rede. Das passt sehr gut zu diesem Überblick, zu meinem Überblick über den Titusbrief, den ich letztes Monat euch präsentiert habe, wo alles mit Gottes Gnade und mit gesunder Lehre anfängt und sich auswirkt zu guten Werken, zu einem veränderten Leben. Du aber rede, als ob Worte einen Menschen verändern könnten. Was soll Titus reden? Er soll da verschiedenen Gruppen verschiedene Dinge sagen. Er soll verschiedene Gruppen verschieden ansprechen und ihnen sagen, wie sich ihr Glaube konkret im Leben auswirkt. In den Versen 1 bis 10, die wir heute anschauen. Und dann soll er ihnen noch den Grund dafür sagen. Er soll ihnen auch den Grund dafür sagen, warum sie anders sein sollen, warum sie anders sein können, warum sie anders sind. Das ist in den Versen 11 bis 14. Und der Grund dafür ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Gott wurde Mensch, um alle Arten von Menschen zu retten, zu reinigen und zu erziehen. Darüber wird uns Georg Emrich nächste Woche noch mehr und genauer erzählen. Und dann kommt nochmal, wenn du das mitliest in Kapitel 2, am Ende von Kapitel 2 in Vers 15 steht nochmal, rede. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Titus soll reden. Er soll so sagen, gesunder Glaube prägt das Leben zur Ehre Gottes. Egal wie alt du bist, dein Glaube wirkt sich in deinem Leben aus. Und dein Leben wirkt sich auf den Ruf Gottes aus, auf die Reputation, auf das Image Gottes. Rede, als ob Worte Menschen verändern könnten. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, durch dein Wort hast du die Welt geschaffen, sodass sie angefangen hat zu existieren. Das Universum rufst du durch dein Wort ins Leben. Jesus Christus, du hast Worte des ewigen Lebens. Heiliger Geist, verwende du das Wort Gottes jetzt, um uns zu verändern, um uns zu verwandeln. Wir bitten dich darum. Amen. Titus soll reden, was der gesunden Lehre entspricht, was zur gesunden, was zum Evangelium passt, was mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium übereinstimmt. Und er soll ihnen sagen, was für die Gläubigen daraus folgt. Und das Ganze hat immer ein Ziel. Ein Ziel hat das Ganze. Schau in Vers 8, was das Ziel ist. Zum Beispiel, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Schau in Vers 5. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Schau in Vers 10 am Ende. Damit sie die Lehre unseres Heiland Gottes in allem zieren, schmücken. Also es geht letztlich immer darum, wie Gott dasteht durch das Leben seiner Kinder. wie Gottes Wort, Gottes Leute, Gottes Retterlehre dastehen. Es geht um Gottes Reputation, um sein Image in der Welt. Es geht darum, wie attraktiv und stark und gut dieser Gott ist und dass man das sieht. Also diese schlimmen, geliebten Kinder, die sind das Glitzern Gottes in der Welt. Die sind die Melodie Gottes in der Welt. Die sind der Duft Gottes in der Welt. Und jetzt schauen wir uns an, wie er die verschiedenen Gruppen anspricht. Den Alten sagt er da als erstes, reife Gläubige leben so, dass Gottes Wort nicht verlästert wird. Zuerst spricht er die mit der meisten Würde an in der damaligen Kultur. Das sind alle so über 40 oder 50. Die Alten eben. Und was sagt er ihnen in den Versen 2 bis 5? Ich lese das vor. Ja, rede. Dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Reife Gläubige spricht er da als erstes an, und reife Gläubige sind besonnen. Das ist die Eigenschaft, die im Titusbrief am öftesten erwähnt wird. Aber was bedeutet das überhaupt? Ich bin überzeugt, da kann ich da einen ganzen Vortrag drüber halten mit allen möglichen Belegen, ich bin überzeugt, dass besonnen bedeutet gesund im Denken. Gesund im Denken. Das Gehirn von reifen Gläubigen funktioniert gut und es wird auch eingesetzt. Die wissen, was Sache ist. Die wissen, wer Gott ist, wer sie sind, was Gott getan hat und tut. Wissen, was es bedeutet, diesem Gott zu gehören, sein Kind zu sein, wie sich das auswirkt. Ihr Gehirn ist an und es ist voll mit Gottes Wahrheit. Das ist gesundes Denken. Gesundes Denken passt auch wunderbar zur geistlichen Gesundheit, zur übrigen Gesundheit dieser Menschen. Die Alten sind gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, im Ausharren. Sie vertrauen Jesus, bedeutet das. Sie vertrauen Jesus. Sie lieben nicht nur ihre Enkel, sondern jeden. Jedem Menschen zeigen sie Gottes Liebe her. Und sie halten was aus. Sie halten nicht nur alle möglichen Krankheiten und Wehwehchen aus, und Schmerzen aus, die das Alter mit sich bringt. Sie halten was aus, auch Kritik und Widerstand und Misserfolg. Missverständnisse, Fehler, Schmerzen. Die sind gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und die leben, es wird besonders über die alten Frauen gesagt, aber es gilt natürlich für alle reifen Gläubigen, die leben dem Heiligen angemessen. Die leben so, als wäre die ganze Welt Gottes Tempel, bedeutet das. Und sie immer im Gottesdienst. Immer im Gottesdienst. Ja klar, wenn man älter wird, dann verändert sich natürlich der Dienst. Oder ab einem gewissen Alter wird man nicht mehr dastehen und Stühle herumtragen und solche Dinge machen. Aber die reifen, alten Gläubigen, die wissen, dass sie immer im Gottesdienst stehen und die wollen auch gar nicht aufhören, weil es schön ist, Gott zu dienen mit seinen Gaben. Er hört nie auf, solange Gottes Liebe die belebt, werden sie keinen Dienstschluss machen. Und wenn du unsere Gemeinde kennst, dann kannst du jetzt an solche Menschen denken. Leute, wo du dir das niemals vorstellst, dass sie sagen, ach, jetzt habe ich genug getan, ich gehe in Gemeindepension. Oder so irgendwas. Und so, ich möchte so wie diese Menschen alt werden. Ich habe ja vorgehabt, bis gestern, da habe ich einen Artikel darüber gelesen, wie schwierig das für die Gesellschaft ist, dass alle so alt werden. Aber ich habe eigentlich immer noch vor, dass ich 100 Jahre alt werde, wie mein Urgroßvater. Und bin schon gespannt, was Gott mit mir anfangen kann, wenn ich erst 99 bin. So möchte ich alt werden. Wir können immer weiter wachsen. Egal wie alt du bist. Und das bin mir nicht ganz sicher, wie ich das am besten sage, aber ich wollte es auch noch sagen. Nur weil man alt ist, bedeutet das nicht, dass man ein reifer Gläubiger ist. Das habe ich auch schon erlebt. Wir können alle weiter wachsen. Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld werden, gesund im Denken werden. Reife Gläubige sind auch klar und nüchtern. Man, Kreta war eine Weininsel, da haben alle dauernd gesoffen anscheinend, deswegen schreibt er ihnen das da rein. Reife Gläubige sind klar und nüchtern. Und was sie sagen, tut gut und ist auch gut. Es fällt leicht, solche reifen Gläubigen zu achten und von ihnen zu lernen. Und hier auf Kreta soll der Titus selbst die jungen Frauen nicht selbst lehren. Das ist eine Gruppe, die von den alten Frauen lernen sollen. Und das ist eine gute Idee, weil die alten Frauen super geeignet dafür sind, die jungen Frauen zu lehren. Aber das ist auch kein universales Gesetz. Also der Timotheus war ja in einer ganz ähnlichen Situation in Ephesus. Und dort schreibt der Paulus dem Timotheus schon, dass er auch die jungen Frauen lehren soll. Also es ist kein universales Gesetz. Aber da auf Kreta war das besser so. Das wäre vielleicht anrüchig gewesen, wenn Titus sich immer wieder mit den jungen Frauen getroffen hätte, um sie zu lehren oder was. Das hätte irgendwie Gottes Lehre nicht so geschmückt, wie das große Ziel hier ist. Und deswegen sind eben die Seniorinnen da die Lehrerinnen des Guten für die jüngeren Frauen. Damit die jüngeren Frauen auch denkfit werden. Da ist wieder dieses Wort für besonnen versteckt in diesem Unterweisen. Da in Vers 4 steckt wieder das Wort besonnen drinnen, gesund im Denken. Also die Seniorinnen sollen den jüngeren Frauen helfen, denkfit zu werden. Und das führt zu einem Leben voller Liebe, voller Verantwortung und voller Ordnung. Nicht ein Leben, das auf alle Pflichten und Rollen pfeift und nur zum eigenen Vergnügen da ist. Also es ist für Jesus voll okay, wenn Frauen arbeiten gehen. Aber es ist für Jesus nicht okay, wenn Frauen ihre anderen Aufgaben vernachlässigen. Wenn eine Frau sagt, mein Mann und meine Kinder sind egal, ich gebe jetzt erstmal Vollgas. Das wäre für Jesus nicht okay. Und dasselbe gilt aber auch natürlich für die Männer. Im Reich Gottes geht es nie darum, rücksichtslos seine eigenen Wünsche zu erfüllen, meinen eigenen Willen durchzuboxen, egal ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Und was da steht, wie das beschrieben wird, dieses Leben ist ein Gegenmodell zu Kreta. Liebe, Verantwortung und Ordnung. Das ist ein Gegenmodell zu dem, was da sonst so gelaufen ist auf der Insel. Unterordnung wird da sogar erwähnt. Unterordnung, darüber haben wir auch schon oft geredet. Aber, und deswegen sage ich nur das ganz kurz. Das bedeutet nicht Unterdrückung oder Entwürdigung. In 1. Korinther 11, Vers 3 steht, dass Gott, der Vater, das Haupt für Jesus Christus ist. Und da würde niemand auf die Idee kommen, dass Jesus von seinem Vater unterdrückt wird oder entwürdigt wird oder ausgebeutet wird. Nein, das ist eine liebevolle Beziehung voller Liebe und Respekt und Wertschätzung. Mit gleichem Wert, gleicher Würde, gleicher Wichtigkeit, gleicher Ehre, aber unterschiedlichen Rollen. Und das sagt Titus alles den Alten auf Kreta in den Gemeinden, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Gesunder Glaube prägt das Leben zur Gottes Ehre. Egal wie alt du bist, dein Glaube an Jesus wirkt sich auf dein ganzes Leben aus. Und dein Leben wirkt sich auf den Ruf, auf die Reputation, auf das Image Gottes aus. Die Alten, die leben so mit Jesus, dass Jesus sichtbar wird in ihrem Leben. Und den Jungen, denen soll er anders begegnen. Ihnen sagt er nicht einfach, wie das Leben ausschaut, sondern die ermahnt er. Die Jungen und Sklaven ermahne, so zu leben, dass die Leute Gottes nicht beschmutzt werden können und die Lehre Gottes geschmückt wird. Ich lese die Verse 6 bis 10 vor, wo er sich an die jungen Männer und an die Sklaven richtet. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne ihren eigenen Herrn, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Heiland Gottes in allem zieren. Wer sind jetzt die Jungen? Das sind alle anderen, könnte man sagen, aber wahrscheinlich denkt er da an eine Gruppe von Menschen zwischen 20 und 40 ungefähr. Halt die Jungen. Oder mindestens mal die über 30. Also man ist sich nicht ganz klar, wen er da konkret jetzt anspricht. Die Jungen halt. Und denen kann der Titus mehr Stoff geben. Also er soll nicht nur reden, sondern eben ermahnen. Und was soll er, was ist bei ihnen los? Ja, die sollen bitte besonnen sein. Und besonnen bedeutet, das ist jetzt das dritte Mal, gesund im Denken. Also was bedeutet besonnen? Gesund im Denken, meiner Meinung nach. Wir können über alles noch später diskutieren. Ich sage ja nicht, was alles, man könnte da viel länger und viel mehr sagen noch. Also die sollen gesund im Denken sein. Titus soll ihnen helfen, die Wahrheit zu erkennen und ihre verworrenen Ansichten über ihr Leben zu ordnen, dass sie sogar zu manchen Dingen Nein sagen, die nicht gut sind. Ausgerechnet junge Männer mit dem Fuß am Gaspedal, mit dem Finger auf dem Handy, mit den Augen auf etwas oder jemanden, den sie haben wollen. Ausgerechnet die sollen Nein sagen. Klar denken und Nein sagen, wenn es dran ist. Dazu ermahnt er sie. Das ist das eine. Und das andere, was er ihnen gibt, ist, er lässt sie in sein Leben hineinschauen. Gibt ihnen ein Vorbild. Er ist ihr Vorbild. Also sie können bei ihm sehen, wie so ein Leben mit Jesus aussieht. Nee, kein perfektes Leben. Niemand ist perfekt, außer einer. Aber ein Leben, das sich für den Herrn einsetzt. Das, was riskiert, das, was investiert für den Herrn. Wo es nicht nur um mich und meine Vergnügungen geht. Sie sehen da einen, der anpackt, der mithilft, der anderen hilft. Sie sehen einen, der bei Problemen mit dem Herrn darüber redet. Sie sehen einen, der, wenn er sündigt, wenn er fällt, wenn er Fehler macht, der dann um Vergebung bittet, der hingeht und sich entschuldigt und der auch den Herrn um Vergebung bittet. Sie sehen einen, der, wenn er redet, bei dem dann kein Dreck herauskommt, wo man nicht das Gefühl hat, hinterher muss ich mir die Ohren waschen gehen. Sie sehen einen, der gesunde Lehre klar und vernünftig, durchdacht und begründet weitergibt. Und der tut, was er sagt. Der glaubt das wirklich, was er sagt. Also Titus gibt ihnen ein Vorbild. Titus ist authentisch und echt und ehrlich und ernst. Hast du solche Vorbilder? So enorm wichtig, dass wir solche Vorbilder haben. Und wenn du niemanden kennst, der so ein Vorbild ist, du kannst dir sogar jemanden Toten als Vorbild nehmen, wenn du irgendeine Bibliografie, irgendeine Lebensbeschreibung liest von ihm zum Beispiel. Oder jemand, der ganz weit weg ist und von dem man öfter was hört. Aber wir alle brauchen Vorbilder. Gerade die Jungen brauchen das. Und dann geht es noch um die Sklaven. Ausgerechnet die Sklaven auf Kreta. Also wenn du ein Haarwuchsmittel verkaufen würdest, bei wem würdest du das gerne demonstrieren, damit wir das kaufen? Bei jemandem mit einer Glatze? Ich schaue jetzt niemanden an. Oder bei mir? Da sind nur ein paar Haare. Ich war mit Gabriel beim Friseur am Samstag und bei ihm sind schon mehr gelegen als bei mir. Und genauso ist es, wenn du eine Botschaft hättest, wo du behauptest, das verändert Menschen zum Guten. Das verändert die ganze Welt, diese Botschaft von Jesus, dem Retter, dem Heiland, dem guten Hirten. Bei wem würdest du das gern demonstrieren, damit die Leute das sehen, dass da wirklich tolle Menschen rauskommen? Bei Juristen und Richtern und oder bei den Sklaven in Kreta? Wenn das Evangelium wahr ist, dann wirkt das überall. Sogar bei den Sklaven auf Kreta. Dann werden sogar die so verwandelt, dass ihre Herren zufrieden sind mit ihnen, weil sie nicht stehlen, nicht gegenreden, nicht das Vertrauen missbrauchen, das in sie gesetzt wird. Und das führt dazu, dass sie die Lehre von Jesus in allem zieren. Die sind dann wie ein wunderbarer, wunderschöner Bilderrahmen für das Evangelium. Sie sind wie das warme Licht, in dem Jesus aufstrahlt. Wo die sind, wird Jesus sichtbar. Die sind das Diamantenglitzern, die Fanfare, der Apfelstrudelduft für Jesus in der Welt. Für das Evangelium, für die gute Nachricht von dem Gott, der selbst ein Sklave geworden ist, um uns alle zu befreien aus der Sklaverei, unter die Sünde, unter unsere Scham, unsere Schuld, um uns alle zu befreien. Also, das sagt er da den Sklaven und nur als Nebenbemerkung, die Bibel ist ganz eindeutig gegen Sklaverei. Es ist falsch, dass ein Mensch einen anderen Menschen zu besitzen meint. Das macht die Bibel ganz klar an vielen Stellen. Aber hier ruft Paulus nicht zur Rebellion auf. Er will keinen gewaltsamen Krieg anführen, sondern er ruft auf zu so einem einladenden Lebensstil. Der ist so einladend, dass die Sklaven ihre Herren für einen neuen Herrn gewinnen, dem sie dann alle gemeinsam dienen. Und so werden sie Brüder und so werden sogar die Sklavenherren gewonnen. Und so gewinnen die Sklaven ihre Freiheit. Wo immer die Botschaft von Jesus eine Gesellschaft durchdringt, wo sie ihren Duft verströmt hat, wo sie zur Grundmelodie geworden ist, wo sie alles in ihr Edelsteinglitzern eingetaucht hat, wo immer das passiert ist, da wurde die Sklaverei abgeschafft. Da ist die Welt anders geworden. Da sind Krankenhäuser erfunden worden und Waisenhäuser entstanden. Da sind Frauen, Kinder und Ausländer als Menschen behandelt worden. Und das ist alles wahr, historisch wahr. Sage den Alten, reife Gläubige leben so, dass Gottes Wort nicht verlästert wird. Und die Jungen und Sklaven ermahne, so zu leben, dass die Leute Gottes nicht beschmutzt werden und dass die Lehre Gottes geschmückt wird. Die leben so, dass Jesus aufleuchtet. Da entsteht so eine wunderbare, so eine wahnsinnig attraktive Gemeinschaft. Oder? Das sind Menschen, die jahrzehntelang treu sind und Liebe verströmen und Geduld, Barmherzigkeit. Menschen, die ehrlich sind, die ehrlich für ihre Überzeugungen gerade stehen, die glauben wirklich, wovon die da immer reden. Und die reden wirklich davon, woran sie glauben. Die tun Gutes, auch wenn es nicht leicht ist. Sind keine rücksichtslosen Egoisten auf der Suche nach dem nächsten Kick. Die verstehen, was Gottes Liebe bedeutet, und sie versuchen, Gottes Liebe weiterzugehen. Und so eine Gemeinschaft ist wahnsinnig anziehend. Und das ist eben der Vergleichspunkt für uns heute. Das ist der Vergleichspunkt für uns heute. Gesunder Glaube prägt das Leben zur Ehre Gottes. Egal wie alt du bist, dein Glaube an Jesus wirkt sich auf dein ganzes Leben aus, und dein Leben wirkt sich auf den Ruf und auf die Reputation, das Image Gottes aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute, die sich für Jesus interessieren, die du kennst, dass die nicht nur einen Christen kennen, weil er in uns allen gemeinsam auf so viel deutlichere Weise aufstrahlt. Deswegen ist es wichtig, solche Leute zum Beispiel zu so einem Vortragsabend mitzunehmen, am 28. Februar, das ist ja bald, in 2 Wochen, haben wir einen Vortragsabend da über das Thema, wo ist Gott, wenn man ihn wirklich braucht. Und das wäre eine super Gelegenheit, jemanden mitzubringen, dass er auch mal andere Gläubige kennenlernt. Und Jesus eben auch in anderen Christen sieht, nicht nur in einem. Vielleicht hast du jetzt durch das, was ich gesagt habe, Mut gekriegt. Vielleicht hast du dir gedacht, wow, der Jesus, der verändert Menschen. Vielleicht sind dir die vielen Beispiele quer durch die Geschichte wieder eingefallen. Wow, der Jesus verändert Menschen, und der verändert auch dich. Vielleicht hat dir das alles Mut gemacht jetzt. Wir sind ja alle entweder alt oder jung. Also irgendwo werden wir uns da schon wieder gefunden haben in diesem Text. Und wir alle haben auf die eine oder andere Art auch Herren in der Arbeit oder in der Schule. Bist du überall ein Schmuck für deinen Glauben? Bist du eine Lehrerin des Guten? Bist du gesund in der Liebe, im Ausharren und im Glauben? Vielleicht macht dir das Mut, so weiterzuleben und die nächsten Schritte zu gehen. Vielleicht macht dich das auch traurig. Vielleicht ist dir jetzt gerade was Konkretes eingefallen, was dich traurig macht. Bitte rede mit Jesus darüber. Wenn es etwas gibt, was du jetzt am liebsten bekennen würdest, was so ganz anders ist wie das, was hier beschrieben wird, dann tu es, wenn es etwas gibt, wo du aufgegeben hast. Meine Beziehung oder eine Art, Jesus nachzufolgen, die du aufgegeben hast. Wo du innerlich beim Herrn gekündigt hast und gesagt hast, ich mach das. Jesus, ohne mich jetzt, Jesus. Vielleicht ist dir irgendwie sowas eingefallen, wo du Trost bei Wein suchst oder bei Verleumdungen. Du kannst schlecht über andere reden, das lässt dich irgendwie besser dastehen. Vielleicht ist dir so irgendwas eingefallen, wo du deinen Chef hasst oder ihn bestiehlst. Vielleicht bist du auch so ein schlimmes, geliebtes Kind. Dann bitte sag das Jesus, deinem Herrn. Manchmal kann es auch notwendig sein, das einem anderen Bruder oder einer anderen Schwester zu bekennen, damit ihr dann gemeinsam darüber wisst und gemeinsam betet. Bekenne Jesus, denn es gibt tatsächlich Vergebung. Es gibt Vergebung. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst, bist du sein schlimmes, geliebtes Kind. Und wenn du ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben und sagen, komm, jetzt geht's neu weiter, auf einem neuen, besseren Weg, auf einem anderen Weg. Lerne das jetzt von mir. Also es gibt tatsächlich Vergebung. Das ist mir ganz wichtig, nach so einer Liste von guten Eigenschaften denkt man sich oft, ich bin so ein Würstel und ich bin auch so ein schlimmes Kind. Es geht anders. Es gibt nicht nur Vergebung, es gibt auch Veränderung. Dir ist vielleicht was eingefallen, was dich komplett überfordert. habe selber 2 Gelegenheiten gehabt, letzte Woche etwas zu tun, was mich überfordert hat in der Situation. Und du fühlst dich vielleicht auch so. Bei dir glitzert und duftet und klingt nichts nach Jesus, denkst du. Und wir sehen das vielleicht in dir schon öfter, aber du denkst halt, bei mir ist das nicht so. Es werden ja zum Beispiel, jetzt nur als ein Beispiel, werden ja da auch Eltern und Kinder erwähnt. Und das ist nicht immer leicht, sie zu leben, zu lieben, die Eheleute oder die Kinder. Das ist ein Knochenjob. Ich kann das sagen, weil ich bin ja auch Hausmann, das ist einer von meinen 3 Berufen. Ein sehr anstrengender, schwieriger Beruf, der wichtigste von meinen 3 Berufen. Und es ist schwierig, das alles auf die Reihe zu kriegen. Es ist nie Feierabend. Du kannst nicht sagen, es reicht. Ich habe jetzt Feierabend. Die Liebe ist jetzt aus. Morgen um 7 oder um 6 geht es wieder weiter. Das geht nicht. Und was hätte jetzt Titus getan mit mir? Was hätte er wohl mich gelehrt? Naja, er hat mir das alles erklärt, was das Leben mit Jesus bedeutet in der Beziehung. Er hat mir das alles erklärt, dass das eben, wie das zusammenhängt mit der großen Liebe Gottes. Und er hat mir wahrscheinlich wunderbare Beispiele erzählt von den Christen in Korinth und in Ephesus und aus dem Alten Testament. Und ich hätte dann irgendwann zu ihm gesagt, ja, und wie schaffe ich das? Wieso, wie funktioniert das bei mir? Ich will das ja gerne tun. Wie kriege ich das hin, meine Kinder zu lieben? Und du fragst dir das auch, wie kann ich meine Kinder lieben, wenn ich schon seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen habe und dann ist noch die Windel aufgegangen in der Nacht? Und wenn die Reaktion auf alles, was ich tue, ist, blöder Papa oder das mag ich nicht. Wie kann ich dann meine Kinder lieben? Das ist ja nur eines von den vielen, vielen Beispielen, über die wir lang reden könnten. Wie soll das gehen, lieber Titus? Und dann wäre er wahrscheinlich ganz schnell in Vers 11, 12, 13 und 14 gelandet. Ja, das ist nicht so kompliziert zu wissen, was das Richtige ist. Aber es zu tun, ist oft nicht so leicht. Und er hätte mich daran erinnert, wie es auch sein Auftrag ist und was Georg uns nächste Woche näher bringt. Er hätte mich daran erinnert, dass Jesus mich reinmacht und mein Erzieher ist, wie es da steht. Er gibt die Kraft. Er verwandelt Menschen. Also für mich folgt daraus, wenn du dich so überfordert fühlst, wie ich mich oft überfordert fühle, bitte Jesus um Hilfe. Bitte ihn um seine Kraft. Der hat ja gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Bitte ihn um seine Kraft, mit ihm gemeinsam. Deswegen habe ich da immer geschrieben, sie leben mit Jesus so, damit ihr das nicht denkt, dass ihr das selber schaffen müsst. Da mache ich euch zu Pharisäern oder Heuchlern. Das will ich nicht. Es geht nur mit seiner Kraft. Anders zu leben. Also er gibt uns seinen Heiligen Geist. Wir sind nicht allein. Keiner von euch geht allein da bei der Tür raus. Wenn du Jesus vertraust, ist er da und geht mit dir mit in diese durchwachten Nächte voller Bettenwechseln, die Schwierigkeiten im Beruf. Der ist da bei dir. Mit seiner Kraft geht es, anders zu leben. Und das ist unser Ziel. Wir wollen gern, dass er sichtbar wird in unserem Leben. Und das gibt ihm dann Ehre, weil das noch dazu seine Kraft ist und nicht meine Kraft ist. Und das ist gut für seine Reputation, für sein Image ist das gut. Und das ist auch gut für mich und für dich. Das ist gut für uns, wenn wir anders leben, wenn wir gut und richtig leben. Das ist natürlich gut. Und wenn er das mit diesen Kretern da geschafft hat, dann schafft er das auch mit dir. Und du bist sein Duft und sein Glitzern und sein Klang in dieser Welt. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz eine Zeit der Stille, wo jeder reagieren kann innerlich, ohne laute Worte zu sagen. Herr Jesus Christus, wir loben dich dafür, dass du in die Welt gekommen bist, dass du erschienen bist, um alle Arten von Menschen zu retten, auch solche, wie wir es sind, um uns zu reinigen und um uns zu erziehen. Herr, wir gehören nicht uns selbst und wir gehören auch nicht irgendwelchen anderen Herren, sondern wir gehören dir und wir wollen gern dir nachfolgen. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir gefallen sind, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Herr, und wir bekennen dir, was uns von dir trennt. Herr, für alle, die mit etwas kämpfen, was nicht einfach so weggeht, bitte ich dich um den Mut, jetzt den nächsten Schritt zu tun und jemandem sich anzuvertrauen, dem sie vertrauen und dem sie das bekennen. Herr, für alle, die verzweifeln und aufgegeben haben, bitte ich dich um neuen Mut, um Gesundheit im Glauben und in der Geduld und in der Liebe. Herr, zeig uns, was die nächsten Schritte sind, diese Werke, die du vorbereitet hast für uns. Wir wollen gern dir nachgehen. Wir sind deine geliebten Kinder, auch wenn wir schlimme Kinder sind. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir dir gehören dürfen. Danke, dass du da bist in unserem Leben. Ja, wir sehnen uns danach, Einzelne und aber auch als Gemeinde, ja, deine Wahrheit herzuzeigen, sodass viele Menschen dich mitkriegen durch uns. Zu deiner Ehre. Amen.